Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Sie führt uns zurzeit durch das alttestamentliche Buch der Richter. Die 12 Richter und die eine Richterin, von denen erzählt wird, sind Persönlichkeiten, die in besonderen politischen Situationen von Gott eingesetzt wurden, um das Volk Israel vor dem Untergang zu bewahren. Die Zeit der Richter begann im 12. Jahrhundert vor Christus nach dem Tod Josuas und endete knapp 200 Jahre später, als Saul zum ersten König von Israel gesalbt wurde. Die Zeit der Richter ist eine Zeit des moralischen Verfalls. Zu viele Israeliten pflegen Kontakte zu den heidnischen Nachbarvölkern in Kanaan. Sie heiraten Frauen und Männer, die fremde Götter verehren und können dann nicht anders, als ebenfalls diese Götter anzubeten. Manche Kanaaniter leben auch weiterhin in bestimmten Regionen mitten in Kanaan, weil die Israeliten es versäumt haben, sie hinauszuwerfen. Das rächt sich, weil es den Israeliten teilweise sehr schwer fällt, ihre Siedlungsgebiete gegen die Kanaaniter zu verteidigen. Immer wieder wird Israel heftig unter Druck gesetzt. Und zeitweise geraten Israeliten sogar in Knechtschaft. Doch nach einiger Zeit tritt dann ein von Gott beauftragter neuer Richter in Erscheinung, um das Blatt wieder zu wenden. Ein Vers, der gleich zweimal im Buch der Richter vorkommt, charakterisiert die Zeit zwischen dem Tod Josuas und dem Auftreten des ersten Königs in Israel sehr treffend. Dieser Vers lautet: Zu der Zeit war kein König in Israel und jeder tat, was ihn recht dünkte. Was das ganz konkret bedeutete, kann man im zweiten Kapitel des Richterbuches nachlesen. Dort heißt es in den Versen 18 und 19: Wenn aber der Herr ihnen, also den Israeliten, Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter und errettete sie aus der Hand ihrer Feinde, solange der Richter lebte. Denn es jammerte den Herrn ihr Wehklagen über die, die sie unterdrückten und bedrängten. Wenn aber der Richter gestorben war, so fielen sie wieder ab und trieben es ärger als ihre Väter, indem sie anderen Göttern folgten, ihnen zu dienen und sie anzubeten. Sie ließen nicht von ihrem Tun noch von ihrem halsstarrigen Wandel. Soweit das Zitat aus Kapitel 2. In der letzten Sendung sprach ich deshalb von einem Kreislauf der Sünde, in den die Israeliten immer wieder hineingerieten. Jedes Mal, nachdem Gott ihnen einen Richter geschickt hatte, um sie aus der Bedrängnis zu holen, ging alles ein paar Jahre oder Jahrzehnte gut. Doch dann gingen die Israeliten wieder auf Distanz zu Gott, beteten fremde Götter an und mussten miterleben, wie sie von den heidnischen Völkern Kanaans unter Druck gesetzt wurden. Der erste Richter Israels war Othniel. Sein Onkel und Schwiegervater war Kaleb, der alte Weggenosse Josuas. Von ihm war bereits in der letzten Sendung die Rede. Den zweiten und den dritten Richter Israels habe ich Ihnen ebenfalls schon kurz vorgestellt. Ehud, der als Linkshänder das schaffte, was ein Rechtshänder vermutlich nicht geschafft hätte, nämlich den Moabiterkönig Eglon zu töten und die Israeliten dadurch aus der Knechtschaft zu befreien. Und als dritter Richter trat Shamgar mit einem Ochsenstecken in Aktion. Ehud und Shamgar, was diese beiden Männer für Israel getan haben, darüber erfahren Sie jetzt weitere Einzelheiten. Ich beginne im dritten Kapitel des Richterbuches mit Vers 12. Dort wird berichtet: Aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel. Da machte der Herr den Eglon, den König der Moabiter, stark gegen Israel, weil sie taten, was dem Herrn missfiel. Wieder einmal ist das Volk Israel in den Kreislauf der Sünde geraten, den ich vorhin gerade skizziert habe. Zunächst war alles in Ordnung gewesen. Israel diente für eine Weile ausschließlich seinem Gott. Dann wandten sie sich von ihm ab und begannen Dinge zu tun, die er nicht gutheißen kann. Als Folge ihrer Sünden gelang es dem Moabiterkönig Eglon, die Oberhand zu gewinnen. Und schließlich fanden sich die Israeliten in der Situation wieder, dass sie von Eglon regelrecht geknechtet wurden. Der Verzweiflung nahe erinnerten sie sich an ihren Gott, der ihnen in der Vergangenheit schon so oft geholfen hatte. Und tatsächlich ist Gott auch diesmal gnädig und schickt ihnen Ehud zu Hilfe. Ehud, ein Mann ohne Vergangenheit sozusagen. Ich wüsste jedenfalls nichts über ihn zu berichten, außer dass er den Israeliten eben in einer bestimmten Situation geholfen hat. Doch damit passt er offenbar hervorragend in das typische Anforderungsprofil eines Richters. Ein Mann ohne besondere Fähigkeiten, fast jedenfalls, aber dafür mit einer bestimmten Eigenart oder Begabung, die Gott auf unvorhergesehene Art und Weise für seine Zwecke einsetzt. Die besondere Begabung Ehuds bestand darin, dass er Linkshänder war. Ich denke, Sie bemerken den ironischen Unterton, während ich Ihnen davon erzähle. Tatsächlich bin ich ein bisschen darüber belustigt, was für außerordentlich begabte Spitzenkräfte Gott zu seinem Personal zählt. Zugleich bin ich unendlich froh darüber, denn wenn ein Mann wie der linkshändige Ehud etwas Großartiges für das Volk Israel tun konnte, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass Gott auch mit mir etwas Nützliches vollbringen kann. Zu allen Zeiten hat Gott Menschen beauftragt, für ihn tätig zu werden, obwohl sie im Grunde nichts vorzuweisen hatten. Ich denke da zum Beispiel an den Engländer William Carey, geboren 1761. Die Eltern waren einfache Weber. Er selbst erlernte das Schusterhandwerk. Nach einer bewussten Hinwendung zum christlichen Glauben besuchte er regelmäßig eine Gemeinde und wurde 2 Jahre später zu ihrem Pastor berufen. Er begann, sich selber Hebräisch und Griechisch beizubringen, also die beiden Hauptsprachen, in denen die Bibel niedergeschrieben wurde, sowie Latein. Sein nächstes größeres Projekt, die Gründung einer Missionsgesellschaft. 1793 reiste er dann selbst mit seiner Familie nach Südasien aus. Im Laufe seines weiteren Lebens wurde er zum Sprachforscher und Bibelübersetzer, gründete eine Schule und ein theologisches Seminar, setzte sich für Menschenrechte ein und wurde nebenbei noch ein anerkannter Pflanzenkundler. Noch ein bisschen verrückter verlief der Karrierestart des englischen Bauernjungen George Campbell Morgan, Jahrgang 1863. Er war ein eher kränkliches Kind, stand jedoch mit 13 Jahren bereits zum ersten Mal auf der Kanzel. Besonders anspruchsvoll wird seine Predigt nicht gewesen sein. Denn als er Jahre später in einer anderen Gemeinde eine Art Probepredigt halten sollte, ließ man ihn anschließend wissen, dass er wohl niemals das Zeug zu einem richtigen Prediger haben würde. Doch was für ein Irrtum! Er wurde zu einem der begnadetsten Evangelisten und Bibelschullehrer seiner Zeit. Und noch eine Geschichte möchte ich Ihnen erzählen, und zwar von einem Mann, den ich persönlich in den USA kennengelernt habe. Er kaufte sich in Texas ein Stück Land, das er als Farmer bewirtschaften wollte. Mit der Zeit wurde ihm klar, warum er es so billig bekommen hatte. Sobald es längere Zeit regnete, verwandelten sich die Wiesen und Äcker in eine riesige Schlammmasse. Die Situation war so schlimm, dass er seine Familie für einige Zeit in der Stadt unterbringen musste. Aber er selbst kehrte zurück auf sein Stück Land, zog sich einen Regenmantel über und begann damit, Entwässerungsgräben auszuheben. Die Leute dachten, ich hätte Erdöl gefunden, weil ich mit so großem Eifer bei der Sache war, erzählte mir der Mann. Dabei war es nur mein Wunsch, so viel Geld zu erwirtschaften, um meine Familie versorgen zu können. Außerdem wollte ich auf irgendeine Weise die Ausbreitung von Gottes Wort fördern. Der Fleiß und die Unerschrockenheit dieses Mannes wurden belohnt. Nach einigen Jahren gründete er eine Stiftung, durch die schon viele Missionare in Südamerika unterstützt wurden. Gerade dieses letzte Beispiel zeigt mir, Gott gebraucht auch heute noch ganz gewöhnliche Menschen, um seine großen Ziele zu erreichen. Es kommt nur darauf an, sich ihm ganz zur Verfügung zu stellen. Zurück zu unserem Bibeltext im 3. Kapitel des Richterbuches. Ehud heißt der Mann, den ich Ihnen eigentlich vorstellen möchte. Seine besondere Qualifikation besteht darin, alles mit links zu erledigen, sprich ein Linkshänder zu sein. Er wird zu einem von Gott gesandten Helfer, der die Israeliten aus der Hand des Moabiterkönigs Eglon befreit. Hören Sie dazu die Verse 13 bis 23. Und er, König Eglon, sammelte zu sich die Ammoniter und die Amalekiter und zog hin und schlug Israel und nahm die Palmenstadt ein. Und die Israeliten dienten Eglon, dem König der Moabiter, 18 Jahre. Da schrien sie zu dem Herrn, und der Herr erweckte ihnen einen Retter, Ehud, den Sohn Geras, den Benjaminiter, der war linkshändig. Und als die Israeliten durch ihn Tribut sandten an Eglon, den König der Moabiter, machte sich Ehud einen zweischneidigen Dolch, eine Hand lang, und gürtete ihn unter sein Kleid auf seine rechte Hüfte und brachte Eglon, dem König der Moabiter, den Tribut. Eglon aber war ein sehr fetter Mann. Und als er, Ehud, den Tribut übergeben hatte, entließ er die Leute, die den Tribut getragen hatten. Er selbst aber kehrte um bei den Steinbildern zu Gilgal und ließ sagen, »Ich habe, o König, dir heimlich etwas zu sagen.« Der aber gebot den anderen Leuten, »Hinaus.« Da gingen hinaus von ihm alle, die um ihn standen, und Ehud kam zu ihm hinein. Er aber saß in dem kühlen Obergemach, das für ihn allein bestimmt war. Und Ehud sprach, »Ich habe ein Wort von Gott an dich.« Da stand er auf von seinem Thron. Ehud aber streckte seine linke Hand aus und nahm den Dolch von seiner rechten Hüfte und stieß ihm den in den Bauch, dass nach der Schneide noch der Griff hineinfuhr und das Fett die Schneide umschloss, denn er zog den Dolch nicht aus seinem Bauch. Aber Ehud ging zum Nebenraum hinaus, machte die Tür des Obergemachs hinter sich zu und verschloss sie. Soweit die Verse 13 bis 23. Eine überaus blutige Geschichte, die aber offenbar ohne Blutvergießen zu keinem guten Ende für die Israeliten geführt hätte. Aber man spürt auch, dass der Verfasser des Richterbuches die Schilderung mit einer Prise Humor versieht. Der Griff des Dolches, der gewissermaßen im Bauch des Königs versinkt, so dass man seine Verletzung auf den ersten Blick kaum wahrgenommen hätte, das hat schon auch etwas Komisches an sich. Der springende Punkt bei der ganzen Geschichte ist jedoch die Linkshändigkeit Ehuds. Der Dolch, den er auf seiner rechten Seite unter seinem Gewand versteckte, wurde von den Wachleuten des Königs schlichtweg nicht entdeckt. Vermutlich tasteten sie bei einem Besucher, der zum König vorgelassen wurde, immer nur die linke Körperhälfte ab, weil Waffen normalerweise links getragen wurden. Gerade bei einer Waffe wie einem Dolch war es praktisch undenkbar, sie rechts zu tragen und den rechten Arm so anzuwinkeln, dass man den Dolch hätte hervorziehen und gleichzeitig den Griff mit der Hand fest umschließen können. Andererseits konnte sich offenbar niemand vorstellen, dass jemand so geschickt sein kann, mit der linken Hand eine Waffe zu führen. Alle diese Fehlannahmen führten dazu, dass sich der König schließlich mit einem Dolch in seinem Leib in sein Obergemach zurückzog und die Tür verschloss. Weiter ab Vers 24. Als er nun hinausgegangen war, kamen die Leute des Königs und sahen, dass die Tür verschlossen war, und sprachen, »Er ist vielleicht austreten gegangen in die Kammer am Obergemach.« Als sie aber allzu lange gewartet hatten und niemand die Tür des Gemachs auftat, nahmen sie den Schlüssel und schlossen auf. Siehe, da lag ihr Herr auf der Erde tot. Ehud aber war entronnen, während sie gewartet hatten, und ging an den Steinbildern vorüber und entkam bis nach Seira. Und als er hineinkam, blies er die Posaune auf dem Gebirge Ephraim. Und die Israeliten zogen mit ihm vom Gebirge, und er vor ihnen her, und er sprach zu ihnen, »Schnell mir nach, denn der Herr hat die Moabiter, eure Feinde, in eure Hände gegeben.« Und sie jagten ihm nach und besetzten die Furten am Jordan, die nach Moab gehen, und ließen niemand hinüber und erschlugen zu jener Zeit die Moabiter etwa 10.000 Mann, alle starke und streitbare Männer, so daß auch nicht einer entrann. So wurden die Moabiter zu jener Zeit unter die Hand Israels gedemütigt, und das Land hatte Ruhe 80 Jahre. Soweit die Verse 24 bis 30. Der letzte Satz macht es zum Schluss der geschilderten Ereignisse noch einmal klar. Der brutale Angriff Ehuds auf den Moabiterkönig Eglon und die anschließende Schlacht am Jordan geschah nicht aus Mordlust, sondern um dem Volk Israel Ruhe und Frieden zu verschaffen. 18 Jahre lang, so heißt es in Vers 14, wurde das Volk von König Eglon unterdrückt. Eine friedliche Beilegung des Konflikts war völlig undenkbar. Ab Vers 31 folgt bereits die Geschichte des dritten Richters in Israel. Seine Geschichte, wenn man sie überhaupt als solche bezeichnen will, umfasst nur diesen einen Vers. Aber dem Volk Israel erwies er offenbar einen unschätzbaren Dienst. Denn in Vers 31 wird berichtet, nach ihm, also nach Ehud, kam Shamgar, der Sohn Anats. Der erschlug 600 Philister mit einem Ochsenstecken, und auch er errettete Israel. Ein Ochsenstecken ist wohl nichts anderes als ein dünner Stock, mit dem man die Ochsen antrieb. Eine äußerst bescheidene Waffe im Kampf gegen eine riesige Übermacht an Feinden, die vermutlich, im Gegensatz zu den Israeliten, auch über Waffen aus Eisen verfügten. Aus Sicht der Philister muss Shamgar mit seinem Ochsenstecken wie ein Relikt aus alter Zeit gewirkt haben. Aber dann mussten sie mit Erschrecken feststellen, dass man nicht immer das Neueste und Modernste haben muss, um einen Sieg zu erringen. Diese Geschichte erinnert mich daran, wie in christlichen Gemeinden oft versucht wird, die besten Methoden und die allerneueste Technik zu verwenden, um das gute alte Evangelium an den Mann und an die Frau zu bringen. Einerseits bin ich allen Errungenschaften des modernen Lebens gegenüber aufgeschlossen. Natürlich kann eine Predigt mit multimedialen Elementen aufgefrischt werden. Natürlich sollen moderne Massenmedien auch das Evangelium transportieren. Und zum Transport von Missionaren werden heute natürlich kaum noch Schiffsreisen, sondern Flüge gebucht. Aber letzten Endes steht dann ein Missionar einem anderen Menschen gegenüber, dem er glaubhaft bezeugen soll, dass Gottes Liebe sein Leben verändern kann. Ebenso sitzen Menschen aus Fleisch und Blut vor Fernseh- und Computerbildschirmen oder in technisch gut ausgestatteten Gemeindehäusern, die die Botschaft an sich heranlassen müssen, egal auf welche Weise diese Botschaft übermittelt wird. Zugegeben, ziemlich oft kommt es bei der Verkündigung des Evangeliums auch auf die Methode an. Aber niemals sollten wir den eigentlichen Inhalt außer Acht lassen, denn er ist zweifellos das Wichtigste. Zurück zu unserem Bibeltext. Drei Richter Israels haben wir bisher kennengelernt. Othniel, Ehud und Shamgar. Der eine konnte stolz auf seinen Onkel Kaleb verweisen, der in der Geschichte Israels eine mittelwichtige Rolle gespielt hatte. Ehud besaß die außergewöhnliche Gabe, seine Waffe mit links bedienen zu können. Und Shamgar schließlich verwendete ein antikes Gerät aus der Landwirtschaft dazu, um feindliche Philister in die Knie zu zwingen. Ich denke, Sie geben mir recht. Wenn Gott solche Männer einsetzt, um für ihn Großes zu bewirken, dann haben Sie und ich auch eine Chance, von ihm gebraucht zu werden. Im Buch der Richter erreichen wir nun das vierte Kapitel. Ein weiteres Mal wird davon berichtet, dass sich die Israeliten einige Zeit, nachdem ein Richter ihnen zu Hilfe gekommen ist, wieder von Gott abwenden. Erschreckend ist die Formulierung in Vers 2. Da heißt es, dass der Herr, also Gott höchstpersönlich, die Israeliten in die Hand eines heidnischen Königs verkaufte. Das heißt, die Israeliten hatten sich zwischenzeitlich so sehr an Gott versündigt, dass er sie einfach nur noch loswerden wollte. Hier die Verse 1 bis 5 im Zusammenhang. Aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel, als Ehud gestorben war. Und der Herr verkaufte sie in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan, der zu Hazor herrschte, und sein Feldhauptmann war Sisera, der wohnte in Haroshet, der Heiden. Und die Israeliten schrien zum Herrn, denn Jabin hatte 900 eiserne Wagen und unterdrückte die Israeliten mit Gewalt 20 Jahre. Zu der Zeit war Richterin in Israel die Prophetin Deborah, die Frau Lapidots. Sie hatte ihren Sitz unter der Palme Deborahs zwischen Rama und Bethel auf dem Gebirge Ephraim. Und die Israeliten kamen zu ihr hinauf zum Gericht. Von den insgesamt 13 Richtern in Israel ist Deborah die einzige Frau, und sie ist ein echtes Multitalent. Sie dient dem Volk als Prophetin und ist offenbar auch als Richterin im eigentlichen Sinne tätig. Das heißt, in rechtlichen Zweifelsfällen trifft sie verbindliche Entscheidungen. Deborah ist die Frau Lapidots, obwohl ich in diesem Fall ihr sagen würde, Lapidot ist der Ehemann der hochangesehenen Deborah. Gleich werden wir miterleben, wie sie den Befehlshaber der israelitischen Armee dazu auffordert, endlich etwas gegen die Unterdrücker zu tun. Das hatte er bisher offenbar vernachlässigt. Er solle doch nun bitteschön gegen die Feinde Israels vorgehen und diejenigen, die in Sklaverei geraten waren, befreien. Die Verse 6-8. Und sie sandte hin und ließ rufen Barak, den Sohn Abinoams, aus Kedesch in Naphtali, und ließ ihm sagen, »Hat dir nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm 10.000 Mann mit dir von Naphtali und Sebulon? Ich aber will Sisera, den Feldhauptmann Jabins, dir zuführen an den Bach Kishon mit seinen Wagen und mit seinem Heer und will ihn in deine Hände geben.« Barak sprach zu ihr, »Wenn du mit mir ziehst, so will auch ich ziehen. Ziehst du aber nicht mit mir, so will auch ich nicht ziehen.« Was für ein Mann, dieser Heerführer Barak, ein richtiger Waschlappen, der sich am liebsten hinter Deborah verstecken würde. Falls es damals noch mehr solcher Männer in Israel gegeben haben sollte, wundert es mich nicht, warum Gott diesmal eine Frau als Richterin in seinen Dienst stellte. Vers 9. Sie sprach zu Barak, »Ich will mit dir ziehen, aber der Ruhm wird nicht dein sein auf diesem Kriegszug, den du unternimmst, sondern der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau geben.« So machte sich Deborah auf und zog mit Barak nach Kedesch. Deborah ist eine sehr respektable und geradlinige Frau, die sich nichts sehnlicher wünscht, als die Israeliten, die in Sklaverei geraten sind, zu befreien. Auf ihr Drängen hin wird Barak endlich tätig, ruft seine Armee zusammen und besiegt schließlich mit Gottes Hilfe den Feind. Ab Vers 16 wird abschließend berichtet, »Barak aber jagte den Wagen und dem Heer nach bis Haroshet der Heiden, und Siseras ganzes Heer fiel durch die Schärfe des Schwerts, so daß auch nicht einer übrig blieb. Sisera aber floh zu Fuß in das Zelt Jaels, der Frau des Keniters Heber. Denn der König Jabin von Hazor und das Haus Hebers des Keniters lebten miteinander im Frieden. Jael aber ging hinaus Sisera entgegen und sprach zu ihm, »Kehre ein, mein Herr, kehre ein bei mir und fürchte dich nicht.« Und er kehrte bei ihr ein in ihr Zelt, und sie deckte ihn mit einer Decke zu. Er aber sprach zu ihr, »Gib mir doch ein wenig Wasser zu trinken, denn ich habe Durst.« Da öffnete sie den Schlauch mit Milch und gab ihm zu trinken und deckte ihn wieder zu. Und er sprach zu ihr, »Tritt in die Tür des Zelts, und wenn einer kommt und fragt, ob jemand hier sei, so sprich, niemand.« Da nahm Jael, die Frau Hebers, einen Pflock von dem Zelt und einen Hammer in ihre Hand und ging leise zu ihm hinein und schlug ihm den Pflock durch seine Schläfe, dass er in die Erde drang. Er aber war ermattet in einen tiefen Schlaf gesunken, so starb er. Als aber Barak Sisera nachjagte, ging ihm Jael entgegen und sprach zu ihm, »Komm her, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst.« Und als er zu ihr hereinkam, lag Sisera tot da, und der Pflock steckte in seiner Schläfe. So demütigte Gott zu der Zeit Jabin, den König von Kanaan, vor Israel. Und die Hand der Israeliten legte sich immer härter auf Jabin, den König von Kanaan, bis sie ihn vernichteten. Aus Kapitel 4 waren das die Verse 16-24. Noch so eine blutrünstige Geschichte, die kaum Platz lässt für moralische Bedenken. Der Erzähler ist offenbar so erfreut über den Sieg der Israeliten, dass die vorgetäuschte Gastfreundschaft und die brutale Tötung Siseras kein Problem für ihn sind. Die Voraussage Deborahs aus Vers 9 geht jedenfalls in Erfüllung. Sie hatte zu dem Heerführer Barak gesagt, ich will mit dir ziehen, aber der Ruhm wird nicht dein sein auf diesem Kriegszug, den du unternimmst, sondern der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau geben. Trotzdem wird auch der feige Heerführer Barak zu den Richtern Israels gezählt, eben weil er mit seinen Leuten letztlich die Feinde besiegte. Und damit ist Barak als feiger Krieger ein weiteres Beispiel dafür, wie Gott Menschen in seinen Dienst ruft, die jedenfalls aus meiner Sicht dafür kaum geeignet sind. Musikalisch geht es zu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Jedenfalls theoretisch, denn im Mittelpunkt steht dann Kapitel 5 des Richterbuches und damit Deborahs Siegeslied. Da jedoch nur der Text und nicht die Melodie überliefert wurde, werden wir uns also auf ganz herkömmliche Weise mit dem Bibeltext beschäftigen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.